ARD Sounds.
Berlin Sounds. Inside.
Salve, willkommen zu meinem Talk mit Chapo 102. Das ist ja einer der Rapper der 102 Boys. Er hat aber auch schon 3 Soloplatten gemacht und das sage ich mir auch im Gespräch. Mich erinnert er total an Rio Reiser. Also Chapo 102 schreibt echt gute Popsongs und dann hat er diese Hans Harz ähnliche Reibeisenstimme. Da kriegt man Gänsehaut, echt wahr. Also Hut ab vor dem 28-jährigen Wahl-Berliner. Ja, der lebt schon seit 10 Jahren in Berlin. Er ist sehr unterhaltsam im Gespräch, obwohl er ein wahnsinnig langweiliges Privatleben ohne Hobbys hat, außer Küche aufräumen. Na gut, ist wirklich lustig. Viel Spaß beim Hören. Heute zu Gast ein Musiker, der als bierseliger Rapper angefangen hat und jetzt einer der spannendsten neuen Singer-Songwriter ist. Hallo, Chapo 102.
Hallo.
Na du?
Na, wie geht's?
Gut. Deine Freunde von den 102 Boys haben sie ja, als sie 13, 14 waren, ihre Band gegründet.
Ja.
Die berühmten 102 Boys. Und du musstest aber irgendwie überredet werden und bist erst so 2 Jahre später dann so richtig eingestiegen.
Ja.
Warum warst du so schüchtern?
Weil einfach schüchtern. Das war halt auch noch eine Zeit vor Sprachnotizen auf WhatsApp oder sowas. Man kannte irgendwie seine Stimme noch nicht so richtig und als ich da mal irgendwie dann ins Mikrofon irgendwie so reingesprochen habe, dachte ich mir, so klinge ich doch gar nicht. Und das war dann auch irgendwie der Grund, warum wir waren ja wirklich jung, wir waren irgendwie 16 so um den Dreh und das hat man in den Stimmen auch gehört. Deswegen haben wir dann irgendwie angefangen, so ein bisschen mehr Druck in die Stimme zu geben, einfach damit man nicht hört, dass wir irgendwie noch Kinder sind. Ich wollte damals, es war nie mein Ziel, irgendwie Musik zu machen, bin aber froh, dass es dann irgendwie so durch ein bisschen Nachdruck von den Jungs dann dazu gekommen ist.
Ihr habt ja als 102 Boys ein Dutzend oder sogar mehr Alben veröffentlicht und hiermit seid ihr, glaube ich, so richtig berühmt geworden.
Alle meine Brüder stinken morgens schon nach Bier. Chapo 102, ich trinke Bier schon vor 4.
Das ist ja so euer Image immer gewesen, ne?
Ja.
So fette Party, Sauf, Drogen, Hits und dann kommst du und hast jetzt schon 2 Soloalben veröffentlicht, also 3 sogar schon, ne? Dein neuestes kam dieses Jahr und du bist so anders solo. Ich konnte das am Anfang gar nicht zusammenbringen. Ich musste immer gucken, ist es der von 102 Boys? Weil das ist stilistisch anders und da ist so ganz andere Tiefe und Verletzlichkeit auch drin.
Ja.
Wo holst du das denn her?
Ich würde sagen, das war schon immer irgendwie in mir drin. Ich habe ja auch damals eigentlich schon immer viel ausprobiert. Das hatte dann aber einfach soundtechnisch nicht so Platz auf den Gruppenprojekten. Das war dann auch damals irgendwie dann so der Impuls für mich zu sagen, ey, ich muss jetzt irgendwie mal so eine Solo-Platte einfach irgendwie rausbringen, weil für Karteileichen sind die Songs zu schade. Naja, und damals, es war ja wirklich so, wie gesagt, es war Musik aus unserem Kinderzimmer, wo wir jetzt am Anfang nicht damit gerechnet hätten, dass das jetzt irgendwie jemanden erreicht. Und wir haben da halt auf dem Dorf gewohnt und da ging es dann halt irgendwie nach der Schule am Wochenenden dann wie so typisch auf dem Dorf dann in irgendeine Hütte und dann hat man halt getrunken.
Aber macht ihr das nicht auch immer noch? Weil es gibt ja dich auch mit den 102 Boys.
Ja, aber wir sind ja lange nicht mehr, es ist ja alles 10, 12, 13, 14 Jahre her. Das ist schon deutlich entspannter geworden, vor allem jetzt mit Frau und Hund. Es steckt ja noch ein bisschen Verantwortung. Dementsprechend geht das alles nicht mehr so wie damals.
Okay, also auf jeden Fall, jetzt, damit alle so meine Überraschung nochmal nachvollziehen können. Mhm. Also solo klingst du so. Eigentlich ein bisschen wie Rio Reiser.
Wann seh ich dich wieder? Wenn ich den Boden seh vom Glas. Ich schreib dir 100 Liebeslieder, weil ich den Kummer nicht ertrag.
Und ich heb. Bist du eigentlich Rio Reiser-Fan?
Ja, auf jeden Fall. Bin ich auch mit aufgewachsen. Ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich absoluter Fan bin und ich kenne jede Platte und jeden Song. Aber so die Hits, das lief natürlich auch bei meinen Eltern einfach rauf und runter.
Also eher Rio Reiser Solo oder auch Tonsteine Scherben?
Eher Rio Reiser Solo. Mhm. Ich glaube, der erste MP3-Player, den ich damals hatte, so irgendwie mit runtergeladener Musik, den mein Vater mir dann damals mal geschenkt hat, da war auch, glaube ich, König von Deutschland drauf. Und das war so, ja, hat mich auf jeden Fall mit geprägt, würde ich sagen.
Also ich würde mal sagen, andere Musiker, Sänger brauchen wahrscheinlich für so einen krassen Image- und Stilwechsel Jahrzehnte vielleicht sogar. Mhm. Und bei dir hat es sofort funktioniert? Wie erklärst du dir das?
Ich würde gar nicht sagen, dass es sofort funktioniert hat. Also so von den Day One 1 zu 2 Boys Fan, da habe ich schon ordentlich mein Fett wegbekommen.
Achso, die Fans fanden das nicht so.
Die fanden das am Anfang nicht so prickelnd, aber am Ende des Tages, ich möchte mit niemandem vor die Stirn treten irgendwie, aber das ist, bin nie angetreten, um für irgendeinen Name Marcel aus Magdeburg oder so, mir im Studio zu überlegen, ey, was möchte Marcel denn heute hören? Das kommt ja alles irgendwie von mir und dann veröffentlich's und ich hoffe, es gefällt Leuten. Und ich bin auch nie angetreten, um jetzt irgendwie, ich möchte genau dieses Image haben und wie langweilig wäre das, irgendwie 20 Jahre die gleiche Musik zu machen. Also ich möchte auch irgendwie schon gucken, was noch in mir schlummert.
Ja, du bist halt Two-Faced, du kannst beides. Und hast du eigentlich, wenn du dann Solo spielst, ein anderes Publikum, mehr so,
auf jeden Fall,
mehr so alte Leute?
Auf jeden Fall. Also Solo ist das Publikum komplett gemischt. Ich würde, wenn man das so in Prozenten auch sagen kann, ich glaube bei der Gruppe als Band ist es eher so ein 70-30 Ding, 70 männliches Publikum, 30 weibliches Publikum und bei mir ist wirklich komplett 50-50. Und ich glaube auch tatsächlich, dass bei meinen Soloshows ein paar Mädels einfach ihre Freunde mitbringen und die müssen dann mitkommen. Und auch von bei der letzten Tour habe ich das gemerkt oder auch jetzt bei den Festivals, da stehen dann, egal welches Alter, also da stehen manchmal 14-Jährige mit im Publikum und manchmal auch, ich glaube, der Älteste, den ich bislang auf meinen Konzerten hatte, war so Mitte 60. Und es ist irgendwie schön, dass es irgendwie jeden inzwischen berühren kann.
Meinst du, du bist so eine alte Seele?
Ich glaube schon. Ich habe auch ein ziemlich langweiliges Privatleben, um ehrlich zu sein. Also wenn man mich nach Hobbys oder so fragt, da passiert jetzt nicht viel, außer irgendwie kochen. Und tatsächlich würde ich auch, das ist so Part meiner Morning-Routine, ist morgens aufstehen, Zähne putzen, mit dem Hund raus, Kaffee machen und dann erstmal Küche aufräumen. Weil da kriege ich irgendwie gut Kopf frei. Und wenn das gemacht
ist. Und dann ist es 15 Uhr.
Nee, tatsächlich nicht, weil der Hund muss ja früh raus. Also egal, was man gemacht hat, also selbst wenn jemand Geburtstag hatte und man war mal bis zwei unterwegs, muss der Hund trotzdem um 8.30 Uhr aus dem Haus. Deswegen ist da schon ein bisschen Ruhe eingekehrt.
Du hast dich ja eigentlich auch optisch ganz schön verändert, ne? So
ja.
Die früheren Videos, da hattest du immer so gar kein Haar, also so Glatze rasiert. Und jetzt hast du diese schönen Locken. Die sind echt, oder?
Ja, die sind echt. Hatte ich auch schon damals. Und meine Frau, als ich die kennengelernt habe, da hatte ich halt noch diesen Buzzcut, dieses abrasierte 3 mm. Die wusste halt nie, dass ich eigentlich Locken habe. Und irgendwann, glaube ich, über die Corona-Zeit, dachte mir, ja gut, jetzt wird vermutlich, wir spielen jetzt eh erstmal nicht live. Also diese komische Mittellänge, die kann man jetzt auch einfach mal machen. Weil das ist ja dann auch ein Weg von so kurz bis hier und da diese Haare, die so lang sind, das sieht nicht gut aus bei mir. Genau, und seitdem irgendwie, es ist ja auch nicht richtig eine Frisur.
Und war sie positiv überrascht?
Ja.
Deine Eltern sind ja, oder hatten einen Friseurladen, oder? Mhm,
ja.
Also hast du das auch gelernt? Könntest du jemand die Haare schneiden?
Nee, das ist für mich auch, ich war vorletzte Woche, glaube ich, das erste Mal seit 1,5 Jahren wieder beim Friseur und jedes Mal denke ich mir, wie macht ihr das, dass ihr einen Schnall davon habt, wo habt ihr jetzt schon geschnitten und wo nicht. Also ich glaube, ich könnte es nicht, außer vielleicht mit dem einfach abrasieren, jemandem irgendwie was.
Also die wollten nicht, dass du auch eine Friseurlehre machst?
Nö, die meinten immer von vornherein, mach, was dich glücklich macht.
Und dann bist du erstmal von der Schule geflogen.
Ja, also eigenverschuldet, aber ja.
Und du bist ja in Leer, Ostfriesland aufgewachsen. Ne? Vielen muss man, oder in Hamburg geboren, aber da dann aufgewachsen. Vielen muss man ja immer sagen, Leer schreibt sich mit Doppel-E. Mhm. Und ich finde es immer recht lustig, weil es ist da auch recht leer.
Ist es, ja.
Bisschen tot auch, oder?
Ja, also es war trotzdem irgendwie nice, seine Jugend da zu verbringen. Ich meine, ich war da jetzt, ich habe da glaube ich 5, 5,5 Jahre oder so gewohnt. Bin mit 14 aus Hamburg, also eigentlich, um es runterzubrechen, mit 10, 11 eigentlich aus Hamburg, so ein bisschen außerhalb an Stadtrand, aber es war schon Niedersachsen dann, Richtung Winsen-Luhe. Da habe ich dann 2,5, 3 Jahre gewohnt und dann nach Ostfriesland, nach Leer gezogen, bis ich 19 war und dann nach Berlin. Berlin. Ja.
Und ist es eigentlich so, wenn man da in Leer an der holländischen Grenze wohnt, dass man auch jedes Wochenende rüberfährt, um die Coffeeshops in Holland zu besichtigen?
Das ab einem bestimmten Alter haben wir das hin und wieder gemacht, nicht jedes Wochenende. Aber tatsächlich nicht so häufig, wie man das eigentlich erwarten würde. Aber wir haben tatsächlich, also Leer ist ja so nah an der holländischen Grenze, dass wir das teilweise auch mal mit dem Fahrrad gemacht haben.
Ah, ja. Okay. Es gibt ja noch einen Musiker aus Leer, der sogar international berühmt ist, ne?
Ja.
Hans-Peter.
Richtig. Scooter.
Genau, H.P. Baxter. Ist der wie so ein Idol für jeden Jugendlichen in Leer, der mal Musik machen will?
Schon, also da passiert halt einfach nicht viel und jeder, der da irgendwie überhaupt was macht, den kennt er dann halt einfach jeder. Und das war halt nie meine Musik, aber es ist trotzdem irgendwie immer so ein Zeichen von, naja, selbst hier kann es klappen, weil die meisten, die man jetzt so kennt aus der Musikindustrie, also ich meine, es ist immer schwierig und es gehört immer eine Menge Glück dazu. Natürlich muss man vielleicht ein bisschen Talent mitbringen, aber es ist natürlich viel einfacher in Berlin irgendwie mal jemandem in die Arme zu laufen und mal was zu zeigen, als irgendwie über Leer. Und ich weiß nicht, ob das ohne das Internet bei uns geklappt hätte, um ehrlich zu sein.
Aber seid ihr dann nach Berlin gezogen, um Karriere zu machen?
Ja, ja. Das war dann schon eine eindeutige Gruppenentscheidung. Und ich glaube, innerhalb von einem Jahr, 1,5 Jahren, waren dann alle 7 Leute drüben.
In der WG?
Ein paar ja, ein paar nein. Also 3 von uns haben zusammen gewohnt, die anderen natürlich auch in WGs, aber dann halt mit anderen Leuten einfach zusammen. Ja.
Ein Album von deiner Band 102 Boys wurde ja auf den Index gesetzt, ne? Ja. Asozial Allstars 2.
Genau,
ja. Wann war das? 2019?
Rausgebracht haben wir es, glaube ich, 2019 und indiziert wurde es, glaube ich, 23 oder 24. Mhm.
Also das bedeutet ja, dass ihr die Lieder auch live nicht mehr spielen dürft. Nee. Und was hat es genau mit euch gemacht? Wird man dadurch cooler vielleicht als Rapper oder hat man dann aber auch Angst, dass das so einen Karriereknick gibt?
Beides gar nicht so wirklich. Also cooler auf keinen Fall und Karriereknick war für uns jetzt auch nicht so, dass unsere Karriere davon beeinflusst wird. Das nicht, aber es war für uns natürlich einfach blöd, weil mal mindestens 4 Songs von dem Album waren halt so gesetzte Live-Lieder, die wir einfach immer gespielt haben, die auch so ein bisschen so ein Aushängeschild der Band war. Und das hat
welches,
natürlich...
Sag mal, das hat das wichtigste Lied, was auf dem Index ist, in deinen Augen?
Könnte 2 nennen, weil die sind beide für mich wichtig. Turbus und New Kids. Das waren schon auch einfach so unsere Lieblings-Live-Lieder.
Und da geht es um Drogen, um Sex, um Mord und Totschlag oder Inzucht, wie bei den Ärzten?
Nee, das war, also klar, Drogen werden da thematisiert. Eigentlich muss ich sagen, da geht es um nicht so viel. Das war so, wie wir damals halt Mucke gemacht haben, einfach zusammengesetzt. Jeder schreibt da irgendwie 8 bis 12 Lines runter. Einer macht einen Hook und das ist dann der Song. Also ich glaube in Turbus, klar, da ging es irgendwie um Festivals. Wir reisen durchs Land. Da haben wir gerade irgendwie unseren ersten Festivalsommer, glaube ich, gespielt, nachdem wir den geschrieben haben. Und da ging es dann halt einfach, wir fahren im 9-Sitzer von Festival zu Festival und benehmen uns da wie die Axt im Wald. Und dafür waren wir bekannt, für die Partyjungs.
Also eigentlich ist es ein bisschen lachhaft, oder? Wenn man das jetzt so hört, warum das indiziert ist.
Ja, wir haben es auch nicht ganz
verstanden.
Kann das
nicht neu bewertet werden?
Ja, aber ich glaube, man kann den Antrag, wenn ich ein gefährliches Halbwissen gerade, aber ich glaube, ich habe so im Kopf, dass man den Antrag nach 10 Jahren oder so stellen kann, dass es nochmal geprüft wird. Was wir damals einfach ein bisschen blöd fanden, war, es gibt viel krassere Rap-Songs, ohne da jetzt andere Leute in die Pfanne hauen zu wollen. Und da wurde uns von dem Amt gesagt, naja, aber es ist kulturell wertvoller, wenn es viele Leute hören. Und das ist für mich so ein bisschen umgekehrt eigentlich, weil wenn es viele Leute hören, dann verschandelt es ja viel mehr Leute. Wenn es weniger Leute hören, ja eher nicht, aber das ist für die eher ein Argument dafür, dass es kulturell wertvoll ist. Und naja.
Okay, also ich drücke die Daumen, wenn ihr es nochmal versucht, das neu bewerten zu lassen. Apropos Berlin.
Mama hat gesagt, bitte zieh nicht nach Berlin, nach Berlin. Bitte zieh nicht nach Berlin. Mama hat gesagt, bitte zieh nicht nach Berlin, nach Berlin.
Wie komme ich jetzt noch in Osten? Hat sie dich wirklich gewarnt?
Wenn man so will, ja, es gab dieses einprägsame Gespräch von mir und meiner Mama, als sie schon wusste, ich werde jetzt hier die Schule werde ich nicht weitermachen können, weil ich einfach zu viele Fehltage hatte, weil wir halt viel Musik gemacht haben. Teilweise abgemeldet und gesagt, ich gehe zur Schule und dann ausgeschlafen bei uns im Proberaum, bei so Metal-Bands dazwischen waren.
Ah, du hast sie angeflunkert?
Ja, da ausgeschlafen und dann Musik gemacht. Und dann irgendwann kamen dann die ersten Labels auf uns zu und haben gesagt, ey, hättet ihr nicht Bock? Und dann hatten wir da 5, 6 Verträge auf dem Tisch, haben uns dann für eins entschieden und dann habe ich mich mit meiner Mama abends aufs Bett gesetzt und meinte, ey, ich will das versuchen. Dann sind da auch ein paar Tränen beider Seiten geflossen und sie meinte, ey, mach dein Ding. Und dann hat sie mir das Ultimatum gestellt, mach das 2 Jahre, wenn es klappt, feel free, wenn nicht, dann machst du nochmal dein Fachabi und dann guckst du, dass du was Vernünftiges machst. Und genau 2 Jahre später hatten wir, glaube ich, unser erstes Top-10-Album dann. Und das war dann so, Jascha,
aber hat sie dich auch von der Stadt Berlin gewarnt? Also hatte sie da irgendwie Ängste?
Ja, klar.
Aber welche denn?
Es ist einfach weit von zu Hause entfernt. Sie hat nicht mehr so das Auge auf uns und sie wusste ja, dass ich auch ein kleiner Chaot war. Und sie war sich einfach, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht richtig sicher, ob das jetzt in der Phase meines Lebens mit aus der Schule raus und den Wunsch haben, irgendwie Rapper zu werden, dann jetzt die richtige Stadt für mich wäre. Weil da kennt man ja die ein oder anderen Stories von Leuten, die zum Studieren herkommen und denen die Stadt einfach nicht gut tut. Das war aber bei mir zum Glück einfach nicht so richtig der Fall. Ich hatte da zum Glück auch relativ schnell dann meine jetzt Frau, damals Freundin.
Eine Berlinerin?
Ja, Schönebergerin.
Deswegen konnte ich dich auch einladen, weil du mit einer Berlinerin verheiratet bist. Nee, Scherz.
Nee, aber die hatte auch schon immer ein gutes Auge und gute Worte für mich gefunden. Und ja.
Weißt du, was ich interessant finde? Wenn man dich googelt, Chapo 102, gibt es keinen Wikipedia-Eintrag.
Nee, zum Beispiel. Das stimmt.
Also es ist immer 102 Boys.
Ja.
Ist das so, weil du zu faul bist, dein eigenes Ding zu haben? Oder ist das wie so, also willst du nicht, dass du so dich trennst von den 102 Boys?
Das hat einfach überhaupt keinen Grund. Ich glaube, mir ist das selber erst vor einem halben Jahr aufgefallen. Dann habe ich auch mal das Management gefragt. Und sie meinte ja, euren 1-2 Boys Wikipedia-Eintrag, den wird irgendein Fan gemacht haben. Und ich werde mich da jetzt auf jeden Fall nicht hinsetzen und mir selber einen Wikipedia-Artikel schreiben. Das heißt, wenn es jemand machen will.
Nein, also du hast jetzt auch keine eigene Seite oder so.
Nee. Ich bin
bedeutet es
so,
auch, okay, dass es gar keine Missstimmung innerhalb der Band jemals gab, dass du jetzt so ein Solo-Star bist?
Nee, also als Chanson-Sänger. Wie gesagt, weil es von vornherein, glaube ich, einfach diesen Need gab, irgendwie diese Songs, die rumlagen, die aber definitiv keinen Platz gefunden hätten auf den Gruppendingern, dass die einfach mal rauskommen müssen. Und hätte ja auch keiner von uns erwartet, um ehrlich zu sein, dass das irgendwie so einen Anklang findet. Und dann ist es halt irgendwie so organisch gewachsen einfach.
Irgendwie finde ich das voll sympathisch, dass du so wie so reingestolpert bist in den Erfolg.
Ja, ich weiß auch nicht, wann das gekommen ist, um ehrlich zu sein.
Weil du wirst ja auch gerne angefragt, um so Kollabos zu machen mit anderen Künstlern. Und du hast schon mal mit Bowser zusammen Grönemeyer was gemacht.
Ja.
Und auch mit Nina Chuba.
Und das glaube ich hast du. Deine Frise, dein Charme, deine fette, fette Karo und die Art, wie du sie packst. Ja, ich hasse dich. Wieso kommst du so gut an?
Wer hat dich noch so gefragt?
Ach,
Montez?
Genau, Montez ist auch einfach privat, verstehen wir uns sehr gut und haben einen gemeinsamen Freundeskreis. Deswegen war das irgendwie nur eine Frage der Zeit, dass wir mal was zusammen machen. Mit Clouseau habe ich schon zusammengearbeitet. Das entsteht, also mit Nina war irgendwie eine witzige Story einfach. Wir haben ein gemeinsames Booking und eine gemeinsame Bookerin. Der habe ich dann irgendwie.
Booker sind die, die quasi die, die Live-Auftritte genau, buchen.
Genau, die organisieren dann die Touren, die Festival-Anfragen kommen da an. Und Selina war mit uns unterwegs bei Festivals und dann habe ich Selina gefragt, ey, kennst du eigentlich diese Nina Chuba? Finde ich voll fresh, was die gerade machst. Ich glaube, da kam gerade dieses Feminello raus. Das habe ich dann im Urlaub mit Freunden und meiner Frau dann irgendwie voll viel gehört. Und meinte sie, ja, krass, das ist mein erstes eigenes Thema als Bookerin. Und dann auch gar nicht so weiter drüber nachgedacht und irgendwann kam dann die Anfrage, ey, hättest du nicht Lust mit Nina was zu machen? Und dann war ich so, ja, also übers Management und dann saßen wir im Studio und dann meinte ich so zu Nina, ey, voll nice, das, also aber wie kam das, dass du angefragt hast? Und sie meinte, ich dachte, du hast angefragt und dann kam das halt so, dass Selina das in die Wege geleitet hat.
Was, du wolltest gar nicht?
Nee, also für uns war es ja beide voll fein, aber wir dachten irgendwie, die Anfrage kam von der oder der Seite, aber Selina hat das einfach irgendwie so.
Und macht man das dann auch aus Karrieregründen, weil man denkt, dann ist man ja auch oft eingeladen, wenn der andere ein Konzert irgendwo spielt, dann holen die ja immer ihre Kollabo- oder Feature-Gäste dann auf die Bühne. Also dadurch hat man auch viel mehr Auftritte und so.
Nee, das war damals überhaupt, also das war ja auch alles noch bevor vor Wildberry Lillet und so. Das war einfach, ich fand's fresh, was sie gemacht hat. Ich denke, sie fand's fresh, was ich gemacht habe. Und dann haben wir uns da im Kellerstudio von 1 zu 2 Boys dann getroffen mit Flo August und dann ging das auch sehr schnell. Also was man immer unterschätzt, die Frau schreibt so krank und dann die ersten 20 Minuten war ich so ein bisschen erdrückt von Talent, weil sie hatte dann da irgendwie schon die Idee für den Song und schon einen halben Part geschrieben und ich war noch so, naja, ja, okay und dann haben wir zusammen die Hook aufgenommen. Sie hat dann schon den Part aufgenommen und haben wir uns, glaube ich, ein, zwei Wochen später nochmal getroffen, weil dann wurde es ein bisschen spät. Und dann habe ich meinen Part aufgenommen. Genau, und dann, ich glaube, eine Woche später kam dann Wildberry Lillet raus und ist komplett durch die Decke gegangen. Also das war damals überhaupt nicht mit irgendeinem Hintergedanken beiderseits, weil wir waren beide, denke ich, irgendwie so im selben Karrierestand. Vielleicht war ich schon ein, zwei Jährchen länger irgendwie dabei. Aber das war einfach, wir hatten Lust, Musik zusammen zu machen.
Aber lustig ja schon, erdrückt von Talent.
Ja.
Also hast du manchmal so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe?
Ja, ich glaube, dieses typische Imposter-Syndrom, wenn man da einfach so mit Musikgrößen oder wenn ich da mit einem Clouseau auf einmal im Studio bin, wo ich habe seine Musik auch schon gehört, als ich noch so ein kleiner Stöpke war. Und dann, also ich weiß ja, ich bin da und die Leute haben Lust mit mir zu arbeiten, weil die ja auch irgendwie das gut finden oder da vermutlich irgendwas sehen. Aber trotzdem ist da dann manchmal, wenn ich abends nach Hause komme, so dieses, ja, so ein bisschen Imposter-Syndrom. So, wenn die nur wüssten, dass ich das eigentlich gar nicht kann. ja.
Ich finde, du kannst es ganz schön gut.
Dankeschön.
Ja. Ist Berlin wichtig für dich? Also du könntest jetzt ja auch wieder zurückziehen. Wenn du eh nur im Hund ausgehst und kochst, dann brauchst du eigentlich die Großstadt, ja nicht?
Nee, ich habe inzwischen so ein bisschen meine Base hier. Da habe ich jetzt die letzten Wochen auch ein bisschen mit Freunden, Bekannten darüber diskutiert, weil ich fühle mich schon als Hamburger. Trotzdem bin ich auch irgendwie, fühle ich mich in Ostfriesland zu Hause. Und inzwischen, wenn ich aber in Ostfriesland bin, dann sage ich, ich will wieder zurück nach Hause und damit meine ich Berlin. Also irgendwie bin ich gerade alles und nichts. Fühle mich aber aktuell wirklich einfach hier zu Hause. Ich bin jetzt fast 10 Jahre hier. Und ich habe hier meine Base, ich habe hier meine Freunde. Wir haben hier irgendwie unseren Kiez, wo wir alle zusammen, wir haben da unsere Stammkneipe. Also alles spielt sich da irgendwie in einem Umkreis von 1,5 Kilometer ab.
Würdest du den Bezirk verraten?
Charlottenburg.
In Charlottenburg hast du eine Stammkneipe?
Ja.
Okay, so viele gibt es, glaube ich, gar nicht.
Nee, das stimmt.
Ich hab ne Schwäche für die schönen Dinge. Manchmal verliere ich die Manieren. Ich hab Angst, dich zu verlieren. Fass an die Wand und dann klingel ich bei dir.
Du hast wirklich eine unglaubliche Stimme, Chapo.
Dankeschön.
Kommt es durchs Rauchen?
Kann sein. Ich weiß es nicht. Also ich meine, ich war ja, wie gesagt, auch kein Kind von Traurigkeit in meiner Jugend. Also ich glaube, das könnte viele Aspekte haben, aber ich denke, das Rauchen wird auf jeden Fall dazu spielen.
Wie lange rauchst du denn schon?
Ach, seitdem ich 15 bin. Also zu lange auf jeden Fall.
Und kann man seine Stimme auch kaputt machen? Ich meine, bei den 102 Boys schreit er ja auch immer ganz schön viel. Also Hast du jemals schon mal Probleme gehabt?
Ja, aber tatsächlich eher durch Krankheit dann. Also wenn ich dann irgendwie eine Mandelentzündung oder einfach so eine Grippe auf Tour bekommen habe, weil die Touren sind ja dann immer so eigentlich tatsächlich in diesen Grippezeiten, im Herbst oder so, in diesem Übergang von Winter zu Frühling. Und genau dann sind wir auf Tour und genau dann werde ich auch krank. Aber ich musste zum Glück noch nie eine Tour abbrechen. Ich glaube, wenn ich mich gerade nicht täusche, habe ich auch noch nie eine Show nicht gespielt. Wenn dann halt so auf Halbgas und meinte, ey, Jungs, bei dem Part müsst ihr mich mal ein bisschen mehr unterstützen oder lass mal den Song rausnehmen, der ist ein bisschen zu anstrengend für heute. Aber so gegen Heiserkeit, ich kenne ja inzwischen einfach meine Stimme und ich weiß, wie ich die aufwärmen muss. Ich weiß, wie ich einfach, wie ich die behandle.
Wie wärmst du die denn auf?
Typisch Gesangsübungen. Ich habe jetzt tatsächlich aber auch erst seit 2-3 Monaten einen Vocal Coach, der mir einfach stimmspezifisch für mich Tipps an die Hand gibt, wie ich das, was ich brauche, aufwärme. Und der hat mir da jetzt so einen kleinen Ordner angelegt und wo er sich selber filmt, sagt, ey, die und die Übung machst du dann bitte vor den Shows. Und das hilft auf jeden Fall sehr gut.
Und Vocal Coaches, sind es dann so Gesangslehrer, so Opernsänger oder?
Mein Vocal Coach, an der Stelle Grüße, heißt Viktor, kommt tatsächlich auch aus Harburg, also aus dem gleichen Stadtteil wie ich in Hamburg. Und der ist eigentlich, glaube ich, spezialisiert als Chortrainer, Chorleiter. Aber der sieht, also ich glaube, nicht so ein richtig medizinischer Aspekt, aber schon so ein bisschen, der weiß komplett, was überall abgeht und der macht einen Ton und sagt, ey, wenn du deinen Kopf nach oben machst, dann merkst du, hier auf einmal wird es weniger, welche I-Laute und wie ich vielleicht ein I zu einem A umwandeln kann, einfach, dass ich vielleicht den Ton nochmal einen Halbton höher komme. Also es sind einfach so ganz, ja, eigentlich trockene Tipps, wenn man so will, die eigentlich nicht spannend sind und vielleicht auch viel nerviger, weil eigentlich will man nur singen oder rappen. Aber es gibt schon Sachen, auf die sollte man achten, damit es einfach funktioniert.
Also sonst würdest du es ja nicht machen, wenn es dir was bringen würde.
Genau.
Ja.
Ja.
Warum ist es eigentlich so, dass heutzutage viele Leute auf der Arbeit, kaum sind sie erkältet, sich krankschreiben lassen? Zu Recht auch, man will ja keinen anstecken. Aber warum sagen Musiker ihre Touren so gut wie nie ab? Ich frage mich immer, gibt es dann eine Strafzahlung? Ist man verpflichtet, das durchzuziehen? Weil ihr tretet ja wirklich als Kranke manchmal auf. Man kriegt es ja auch richtig mit.
Da hängt erstmal ein riesen Rattenschwanz dran. Es gibt einen Unterschied, ob du selbst veranstaltest, ob du einen Veranstalter dabei hast. Wenn du einen Veranstalter dabei hast, der fängt natürlich ein paar Kosten ab. Das Problem ist, wenn du auf Tour sagst, ich spiele jetzt 1-2 Shows nicht, dann zahlst du natürlich für alle, für die Technik, für deine Band, die vielleicht mitfällt. Manche spielen mit DJ, manche haben Tourmanagement dabei. Die wollen natürlich aber auch bezahlt werden für den Tag Ausfallgage, weil die hätten auch auf einer anderen Produktion sein können und Geld verdienen.
Da gibt es keinen, der das übernimmt. Das muss
dann. Nee, das ist dann alles auf einem selber. Und deswegen, da hängt einfach zu viel dran. Es ist ein riesen finanzieller Schaden. Und nehmen wir mal das Geld beiseite. Man hat, je nachdem wie groß man spielt, aber es ist ja auch egal, ob du vor 50 oder vor 10.000 Leuten spielst. Da sind Leute, die haben sich für dich ein Konzertticket gekauft. Und dann enttäuscht du eventuell 1.500 Leute, die sich eigentlich seit Monaten auf diesen Abend freuen. Und ich glaube, in einem normalen Job dann bist du halt krank. Dein Mitarbeiter hat vielleicht für den einen Tag dann ein paar Papiere mehr auf dem Tisch. Aber du hast da nicht so einen riesen Rattenschwanz von und so viel Verantwortung einfach auf den Schultern. Deswegen macht man es dann meistens einfach.
Dann denken immer alle, Musiker sind Hallotris. Dabei seid ihr unglaublich verantwortungsbewusst.
Muss auch einfach.
Okay. Im Grippemonat November gehst du ja dann auf Deutschland, Österreich, Schweiz Touren.
Ja.
Das wird eine Solotour.
Ja. Genau, auch mit das erste Mal richtig mit mehrköpfiger Band, also mit Drummer, mit Bassist. Ich habe jemanden an den Keys dabei, einen Gitarristen und mit mir dann halt als Stimme.
Okay, ich wünsche dir toi toi toi.
Dankeschön.
Und mach weiter so.
Danke sehr.
Danke, Chapo 102.
Dankeschön.
Berlin Sounds Inside, der Musiktalk mit Anja Kaspari, ein Podcast vom RBB.
Wenn euch diese Folge von Berlin Sounds Inside gefallen hat, dann hört doch auch mal in die mit Nina Tschuba rein. Über die hat Chapo 102 ja gesagt, sie hätte ihn mit ihrem Talent erdrückt. Oder in meine anderen Talks mit Rappern, zum Beispiel mit Haiti oder Shoki und Iki Mel oder Megalo oder Epsilon. Und dann hätte ich noch einen anderen Tipp, der Podcast Udo Lindenberg, Ein Leben an der Grenze. Der ist vom NDR und erzählt die Lebensgeschichte von Udo Lindenberg, der ja einst aus der Kleinstadt nach Hamburg zog und mit 16 schon vom Alkohol bestimmt wurde. Hier wird der aufmerksame Zuhörer vielleicht Parallelen zu Chapo 102 ziehen. Es ging aber für beide gut aus. Ja? Udo hat ja gerade seinen 80. gefeiert und dafür hat der NDR den Podcast Udo Lindenberg – Ein Leben an der Grenze produziert. Den gibt es, genau wie Berlin Sounds Inside, zu hören in ARD Sounds oder in Streamingdiensten wie Spotify. Und meinen, den gibt's auch zu sehen übrigens, ja. Der wird mitgefilmt, den kann man schauen auf YouTube oder in der ARD Mediathek. See you!